Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung. Herzlich willkommen von einem der nördlichsten Punkte in Mainland UK. Ich glaube, windiger und einsamer und schöner als hier kann es nicht werden.
Windig weiß ich nicht, weil wir sind ja direkt unter Orkney und Shetland. Ich glaube, die schützen schon ein bisschen,
ne? Unter, darunter gleich.
Naja, also...
Erste Etage, zweite Etage.
Südlich von... Geonazi.
Ja, du. Du musst auch korrekt bleiben hier. Unsere Hörer erwarten korrekte Aussagen von uns.
Ja, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es der windigste Ort ist, ehrlich gesagt.
Nein, aber der windigste Ort unserer Reise bisher.
Das stimmt auch nicht, oder?
Okay, dann sag mal, wo war es noch windiger?
An der anderen Küste. Ach, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Auf jeden Fall ist es hier windig die letzten Tage. Wir hätten schon Polarlichter sehen können, aber haben es verschlafen. Und was ist noch hier? Achso, und wir sind in einem UNESCO-Weltnaturerbe.
Ja.
Das ist richtig cool, finde ich.
Ja, ich auch. Das wusste ich nicht, als wir das gebucht haben.
Ich ehrlich gesagt auch nicht, weil das auch erst seit letztem Jahr der Fall ist und bisher gefühlt noch nicht so sehr beworben wurde. Also ich habe zumindest nirgendwo Schilder dazu gesehen oder so, außer als wir dann jetzt hier waren.
Ja.
Und das ist hier nämlich ein Torfmoorgebiet. Und Torf oder das Moos oder die Pflanzen im Torf.
Torf.
Ja, ich habe es mir ja durchgelesen, wie das funktioniert. Das sind halt Pflanzen, die das dann halt aufnehmen und dann sterben, also so wie alle Pflanzen irgendwann, und dann in die Erde quasi oder zur Erde werden und dann bildet sich das immer mehr, also der Torf, und sinkt immer weiter ab und dadurch ist das, was dann gespeichert wurde in diesem toten Sargs, immer weiter unten. Und der Torf ist hier bis zu 10 Meter tief zum Teil, dick, wie auch immer.
Ja.
Weil das hier seit 10.000 Jahren vor sich hin torft.
Richtig. Und dann kam der Krieg und dann brauchten die hier Nahrungsmittel und dann haben sie den Torf versucht trocken zu legen, um hier besser Viehzucht betreiben zu können. Und das hat dann dafür gesorgt, dass der Torf trocken wird, und wenn der Torf trocken ist und nicht mehr nass ist, dann speichert er eben das CO2 nicht mehr. Und deswegen ist auch Torfabbau und Torfverbrennen, das also wurde ja auch in Deutschland in vielen Mooren, also auch bei uns in der Nähe gibt es ja auch ein großes Moor, da wurde Torf jahrelang, jahrzehntelang gestochen und zum Heizen verwendet. Und ja, das ist eben sehr schlecht, weil eben der Torf dann eben kein weiteres CO2 mehr speichern kann und verbrannt wird und dabei Unmengen an CO2 eben auch dann freisetzt. Das gleiche, was da passiert ist im Emsland 2018, als die Bundeswehr in einem der trockensten Sommer Raketen getestet hat, die dann diese Torfmoor in Brand gesetzt hat, was dann mehrere Wochen lang da im Sommer gebrannt hat und nicht löschbar war, weil dann, ist halt ein Brennstoff, und wenn er trocken ist und brennt, dann ist das auch nicht so leicht zu löschen. Das brennt dann richtig tief, auch so 30, 40, 50 Zentimeter in die Erde brennt das einfach komplett.
Ja, das hatten die nicht zum Glück das Problem, aber jetzt haben die halt hier so Renaturierungsprojekte gestartet, unter anderem mit dem Geld, was dann halt kommt, wenn man da Teil dieser UNESCO-Geschichte wird. Und die Farm, auf der wir wohnen, also wir wohnen quasi auf einem der kleinen Häuschen auf dieser Farm, die sind Teil dieses Pilotprojekts von der Renaturierung, und die haben uns das ein bisschen erklärt. Und es geht halt vor allem darum, die künstlichen Wassergräben wieder zu schließen, beziehungsweise mit Wasser aufzufüllen, also die Entwässerungsgräben zu schließen.
Zu verstopfen wieder.
Genau. Und sie meinte, das hilft auch mit, weil das sind Schafzüchter hier, das hilft halt auch den Schafen, weil die da oft reinfallen in die Gräben, was ja auch Sinn ergibt.
Mhm. Und ertrinken.
Und so funktioniert das besser. Und sie meinte, das ist natürlich wie immer in der Landwirtschaft eine Diversifizierung, wollte ich sagen, seiner finanziellen Einkünfte, weil die kriegen natürlich Geld für diese Projekte, weil das ja Naturschutz ist, und sind dann nicht so angewiesen auf andere Dinge, die dann vielleicht irgendwann, ja, entweder Subventionen oder Dinge, die vielleicht irgendwann nicht mehr erlaubt sind oder so.
Das ist ja auch eine Subvention.
Ja, ich wollte es auch gar nicht, ich wollte auch gar nicht Subvention sagen, sondern ich wollte sagen, er hatte das doch gesagt, dass...
ja, dass es irgendwann Strafzahlungen geben kann, wenn du zu viel CO2 emittierst als Landwirt. Ja. Und wenn du halt sehr viele... Wenn ein Land schon CO2 emittiert und wenn dann noch deine Tiere viel CO2 emittieren, dann kann es halt teuer werden. Und jetzt haben sie halt gesagt, komm, nutzen wir die Gelegenheit und stellen hier um. Haben auch ihr Vieh verändert, also die Anzahl der Kühe, glaube ich, erhöht und die Anzahl der Schafe verringert. Wenn man die Kühe, die haben so ein Halsband, so ein GPS-Halsband, damit sie in bestimmte Bereiche nicht gehen, weil dann kriegen die so ein akustisches Warnsignal und irgendwie 2 oder 3 Mal, meinte er, glaube ich, ne? Und dann beim 4. Mal gibt es einen kleinen Elektroschock, damit sie da nicht hingehen und dann, ja, das geht, glaube ich, mit Schafen nicht.
Ja, oder? Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Irgendwie so, alles erklärt. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
Fand ich auf jeden Fall witzig. Er hat uns dann auf seiner Map gezeigt, wo die Kühe gerade langlaufen dürfen und wo nicht. Ja. Das sieht genauso aus wie bei unserem Staubsaugerroboter. Du kannst einfach so einzeichnen, so hier ist gerade die Kuhzone und dann...
Da nicht.
Ja. Ich glaube, in der Landwirtschaft gibt es richtig viele krasse Technik, von der so Idioten wie wir keine Ahnung haben.
Ey, ich finde richtig geil, wenn die mit so solche Aufsätze am Trecker haben und dann fahren die über ihr Acker und so... irgendwie irgendeine, ich weiß nicht, ob es KI ist oder irgendwelche Sensoren gucken dann, was ist normale Pflanze, was ist Unkraut. Und das, was Unkraut ist, wird dann mit Laser verbrannt.
Wirklich?
Ja. Oh, das ist krass. Hast du nie gesehen?
Nee.
Ja, musst du mir auf Farm Talk hängen.
Ja, ich glaube, ich gar nicht bisher. Ist eigentlich was mich interessieren würde.
Ja.
Ich bin richtig landwirtschaftsinteressiert. Ich finde das immer richtig spannend, weil das ist ja so komplex. Ich finde es doch krass, wie man das überhaupt managt. So, ja. Schon wenn ich da so eine Minute bei jemandem entweder auf dem Hof bin oder jemanden auf Insta folge oder so, der da Hofsachen macht, bin ich schon überfordert. Weil das ist ja auch übelst viel Mathe.
Ja.
Ich zu dumm für.
Ich glaube, deswegen gibt es ja auch so Land Agents, die dann einem helfen.
Ja.
Aber, na gut, das ist ein anderes Thema.
Wie geht's?
Ja. Och, ich kann nicht klagen. Hier ist schön ruhig, einsam. Garten ist umzäunt, auch wenn die Hunde manchmal entwischen und dann auf den umliegenden Feldern Scheiße fressen.
Kuhscheiße, ja.
Kuhscheiße und Schafscheiße. Finden die super geil, beide. Und wenn man mit beiden rausgeht und dann sich auf den einen konzentriert, dann wischt der andere schneller unterm Zaun durch. Richtig frech. Naja, aber ansonsten, nö, ich freue mich. Morgen machen wir einen kleinen Ausflug nochmal. Gestern waren wir am Strand, auch sehr schön hier. Und ansonsten, ja, die kleine Maus wird immer größer. Fängt jetzt an zu spielen. Flora und Alba fangen an zu interagieren. Das wird, glaube ich, lustig.
Ja, an ihrem Rückruf und so müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Das hatten wir bei Alba nicht. Die war super, die hat super viel Spaß an Training gehabt von Anfang an und Flora hat eher so Spaß an ihr Ding machen.
Ja, Steine sammeln.
Die haben wir noch nicht so ganz von uns überzeugt, aber das kommt nach. Es ist natürlich jetzt auch der Tatsache geschuldet, dass wir so viel reisen. Das macht man jetzt normalerweise nicht mit so einem kleinen Hund. Jede Woche irgendwie woanders sein. Das ist einfach, weil wir jetzt halt hier sein müssen, bis sie ausreisen darf. Und sie macht es auch richtig gut mit. Und ich glaube, es hat auch super viele Vorteile. Sie ist halt super gut sozialisiert, jetzt mit 1000 verschiedenen Menschen, Orten, Autofahren, Klimawechsel und Umweltwechsel und so weiter. Ich glaube, es sind schon viele Vorteile, aber es hat jetzt halt einfach das Training nach hinten verschoben. Und ist auch nicht schlimm.
Und ich glaube, es ist auch was anderes, weil sie ja sich auch sehr viel auf Alba bezieht. Und das hatten wir mit Alba nicht. Alba war ja der erste Hund und dann waren wir natürlich der erste Bezugspunkt und ein kleiner Hund orientiert sich, glaube ich, eher am großen Hund und das macht manches auch einfacher, weil wenn wir Alba rufen, dann kommt die andere halt auch. Aber die Bindung ist halt noch nicht so ganz so krass da wie bei Alba. Dafür war Alba auch sehr überfixiert und so. Von daher, ich bin da ganz entspannt.
Ja, wird schon. Solange sie nichts Falsches lernt, das ist eigentlich das viel Schlimmere.
Ja.
Also lieber nichts machen und lieber sie Quatsch machen lassen oder weglaufen lassen oder was auch immer erstmal, als ihr falsche Dinge beizubringen oder beizubringen, man muss vor uns Angst haben oder
weglaufen,
man kriegt immer was weggenommen, was auch immer, weil dann, das kriegt man viel schwieriger wieder raus als etwas, was noch gar nicht angelegt ist.
Ja, genau. Nö. Und wie geht's dir? Wie läuft's auch?
Ist richtig anstrengend, ehrlich gesagt. Ich habe das nicht unterschätzt, aber irgendwie vergessen, wie viel so Denkarbeit an Energie zieht. Also das Schreiben, ich habe irgendwie damit vorher gerechnet, dass ich so gestresst sein werde, dass ich irgendwie so das Gefühl haben werde, oh, ich muss so viel schreiben und irgendwie, ich will ja aber eigentlich auch was von Schottland sehen oder keine Ahnung, ich habe irgendwie damit gerechnet, dass ich so hin und her gerissen sein werde. So, das ist aber nicht. Ich habe eigentlich richtig Spaß am Schreiben, aber es macht richtig müde. Also wenn ich so 4, 5, 6 Stunden da gesessen habe, danach bin ich komplett fertig. Und dann fällt es mir auch richtig schwer, noch andere Sachen zu machen. Ich habe, glaube ich, 3 ungelesene E-Mails meiner Steuerberaterin. Weil dann kann ich mich für nichts mehr aufraffen. Also richtig, richtig der Energiezieher. Das ist echt krass. Weil ich glaube, sie kommen wie aus Konzentration und Kreativität. Das muss ja irgendwie beides gleichzeitig fließen.
Ja.
Und dann auch die starke mentale Barriere, die man vor seine Selbstzweifel schieben muss. Also wenn ich so ein bisschen merke, dass ich so denke, so, oh, ist das gut genug, dann muss ich sofort, man muss sofort trotzdem weitermachen, sofort an was anderes denken. Mhm. Wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, ob das gut genug ist, dann ist er vorbei.
Ja. All das, was ich bisher gehört habe, finde ich, vom Buch, macht auf jeden Fall richtig Lust zu lesen. Auf der einen Seite will ich immer jetzt wissen, was du schreibst, auf der anderen Seite will ich auch noch das Buch lesen. Deswegen, ich bin hin und her gerissen. Aber wenn das, was du so schreibst, wenn das durchgeht und im Lektorat nicht alles Lustige rausgestrichen wird, dann wird das auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr witziges und zum Denken anstoßendes, zum Nachdenken, was? Nachdenken ist das Gleiche.
Ja.
Aber Denkanstöße, Gespräche kann man darüber führen, wenn man sich mit seinen Freundinnen und Freunden darüber austauscht, was da so geschrieben steht. Ich glaube, das kann ein sehr wertvolles Buch sein. Deswegen, seid gespannt.
Danke.
Ich bin gespannt. Danke. Ich bin stolz auch auf dich.
Danke.
Gar keine Mentibis bisher gehabt, so richtig.
Nee, noch gar nicht, oder? Obwohl ich jetzt schon 2 meine Tage hatte.
So lange sind wir schon weg, ne?
Ja.
Ja, nein.
Ja, ich bin richtig stabil, oder?
Ja.
Gestern hatte ich fast einen.
Ja, aber ein bisschen verschlafen haben.
Ja, und dann war mir warm morgens.
Ja, und dann hat man das einfach gestern Abend entschieden, komm, wenn einem morgens kalt ist, warm ist, was macht man dann am schlausten? Ich habe dann natürlich mitgedacht, habe gesagt, komm, mein Schatz, mach mir ein bisschen mehr das Fenster auf und habe mal die Heizung im Schlafzimmer ausgemacht. Und dann bin ich heute aufgestanden und das gesamte Haus war arschkalt, weil Vanessa sich dachte, was ist besser als nur das, die Heizung im Schlafzimmer auszumachen, die Heizung im ganzen Haus komplett ausstellen. Ich glaube, sagt.
Ich mag nicht, wenn es morgens warm ist.
Es war arschkalt. Dann musste ich mich anziehen, raus mit den Hunden. Bei hier Sturm heute. Komm wieder rein, kalt. Da musste ich erstmal heiß duschen. Zum Glück war das warme Wasser an.
Ich mag das, wenn man aufsteht und die Füße erstmal auf kalten Boden treffen. Früher bei meinen Eltern im Kinderschlafzimmer hatten wir Fußbodenheizung. Nicht Schlafzimmer, Badezimmer. Und die hat so gebrannt manchmal. Und morgens, ich habe eh dann schon so warme Füße und so dicke Beine, so Wassereinlagerung. Wenn ich dann auch noch auf so warm, ganz, nee. Auch ja. Erstmal kalt morgens.
Deswegen mussten 3 von 4 Personen in dieser Familie frieren. Aber Vanessa hatte warme Beine, kalte Beine.
Ja.
Toll. Das ist ein super Trade-off.
Ist das nicht dein größtes Ziel im Leben, dass ich zufrieden bin?
Ja, aber ich möchte nicht dabei frieren.
Also ist das noch nicht dein größtes Ziel. Dann stellst du immer noch deine Bedürfnisse über meine.
Ja, weil du sonst auch eine extreme Frostbille bist. Naja, anderes Thema.
Was?
Frage der Woche. Keine News der Woche diese Woche.
Diese Woche Frage der Woche. Frage der Woche.
Was machst du?
Das war der Jingle. Wir haben keinen.
Ja, dann gibt es halt keinen.
Doch, es muss einen geben, damit man doch weiß, dass es jetzt losgeht.
Na gut, dann freuen sich die Leute über deinen schiefen Gesang und wir starten mit der Frage der Woche. Die Frage der Woche ist, möchtest du sie stellen? Soll ich sie stellen?
Ja, also dies ist ja eine Zuschauerinfrage.
Richtig.
Und das ist aber eine Frage, die ich relativ häufig auf Insta bekomme und auf die ich meistens nicht so eine gute Antwort habe, aber ich weiß, dass du bessere Antworten darauf hast.
Oh,
deswegen habe ich gedacht, das ist eine gute Frage für einen Podcast. Nämlich, wie oder wo informiert ihr euch über aktuelle, unter den Klammern, politische Themen? Und ob wir da irgendwie feste Strukturen oder Routinen haben, also uns irgendwie in gezielten Rahmen austauschen und ob unsere Infos über Tagesschau und so weiter hinausgehen. Also und dann auch noch expliziter gerade die Themen, die die USA betreffen.
Ah, okay.
Ja. Ich glaube, das fällt häufiger auf, dass wir da viel drüber reden und relativ viel wissen. Und da kommt dann häufiger die Frage, wo kommt das Wissen her, sozusagen.
Mhm. Okay. Soll ich mal anfangen?
Ja.
Wie ich das mache?
Mhm.
Also, ich habe auf meinem Handy die Tagesschau-App und die ZDF-App. Heute-App. ich habe keine Push-Nachrichten an. Ich habe bei meinem, auf meinem iPad habe ich die Push-Nachrichten für die Tagesschau-App an, weil ich finde, ich gucke da nicht jeden Tag auf mein iPad und mein Handy habe ich halt jeden Tag an. Und so Push-Nachrichten von so Eilmeldungen sind selten gut, deswegen das hab ich nicht eingeschaltet. Das würde ich auch empfehlen, das nicht einzuschalten. Da gucke ich eigentlich am meisten drauf und ich habe bei meinem iPhone so ein Widget, wo so die Top 5 Schlagzeilen immer stehen. Und wenn mich dann was interessiert, dann klicke ich das an und gucke mir da es noch näher an. Das heißt, meine Hauptquellen sind eigentlich ZDF Heute und die Tagesschau-App eben, weil die sich durchaus auch schon mal so ein bisschen im Ton unterscheiden. Das ist beides ja öffentlich-rechtlicher Rundfunk, aber die unterscheiden sich trotzdem. Was ich dann noch, wo ich noch sehr viel Informationen her bekomme, ist Twitter. Da habe ich, ja, ich benutze Twitter schon seit, ja, vielleicht schon seit, aber so 7, 8 Jahre locker. Und da habe ich mir halt so einen relativ, oder
Du
für mich
meinst
interessanten,
X.
ja, das ist Twitter und bleibt Twitter. Also es gibt ja bei Twitter eine For You-Page und auch so eine die normale Page von den Leuten, die man folgt. Und ich hänge eigentlich viel auf dieser For You-Page rum, aber die ist natürlich auch ein bisschen geprägt durch die Leute, denen ich folge. Und das sind dann halt verschiedene Abgeordnete aus den USA. Das heißt, über Twitter kriege ich am meisten mit aus den USA, aber man muss da auch aufpassen, wer da was schreibt, weil das hat sich ja mit dem Wahlkampf, mit dem letzten Wahlkampf von Trump und der Übernahme von Musk von Twitter, ist Twitter ja sehr weit nach rechts gerückt in meinen Augen. Also das habe ich auch gemerkt. Und das, was man ausgespielt bekommt, ist auch deutlich rechter, als es vorher war. Und da muss man schon genau hingucken. Ich finde das aber immer auch spannend zu sehen, was quasi die Gegenseite für Argumente benutzt oder auch was da oder wie da der Blick auf gewisse Events ist, also auf gewisse. Also zum Beispiel, als Zelensky das erste Mal in Washington war und da zu diesem Eklat kam, da dann auch zu sehen, wie sieht die andere Seite das? Nicht nur die Leute, die vielleicht die gleiche Meinung haben oder eine ähnliche Meinung haben wie ich oder eine ähnliche Gesinnung haben wie ich, sondern eben auch die andere Seite. Und ja, was bei Twitter auch eben gut ist oder wo man auch aufpassen muss, ist, dass es viel natürlich auch ungefiltert ist. Also man sieht da auch, ja, Videos von Kriegsverbrechen, die sind dann oftmals geflaggt, aber man kann sie eben trotzdem sehen. Da muss man auch auf sich achten, dass man das nicht alles an sich anguckt. Aber dadurch kriegt man halt Sachen mit oder schneller mit, als es dann in den Mainstream-Medien ist. Also zum Beispiel der Umsturz in Syrien, dass da was ins Rollen gerät, das wusste ich, also das klingt jetzt ein bisschen angeberisch, aber das wusste ich halt 2, 3 Tage bevor es in der Tagesschau war, wusste ich, dass da was im Argen ist, dass da was losgeht, dass da Assad bald gestürzt wird, weil er eine Stadt nach der anderen verloren hat. Da gibt es so OSINT, also Open Source Intelligence Leute, die da eben Satellitendaten auswerten und solche Sachen eben schnell erkennen. Und ja, man muss da halt auch dann gucken, dass man Leuten folgt, denen man sozusagen vertraut, die irgendwie kredibil sind, die Sachen auch geolocaten, sodass dass man weiß, okay, das Video kommt wirklich von da oder es ist ein altes Video oder wie auch immer. Und zum Thema auch zu gucken, was die andere Seite denkt und über gewisse Vorkommnisse, gucke ich eigentlich auch tatsächlich mindestens einmal die Woche auf die Startseite von der Bild und lese mir da die Headlines durch und wie da gewisse Sachen eben bewertet werden oder kommentiert werden. Oder über welche Sachen da berichtet wird, weil das muss man eben auch klar sein. Bild ist, glaube ich, immer noch die auflagenstärkste Zeitung in Deutschland mit den meisten Lesern. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch so ist, aber das war auf jeden Fall die letzten Jahre noch so. Und man muss halt wissen, was quasi die allgemeine Bevölkerung konsumiert, finde ich, weil die Tagesschau ja durchaus auch kritisiert wird oder der öffentlich-rechtliche Funk wird ja durchaus kritisiert und viele lesen das gar nicht mehr, weil sie sagen, die sind eh linksgrün versifft, was ja wissenschaftlich nachgewiesen eben nicht ist. Die sind ziemlich neutral. Und ja, deswegen lese ich halt auch teilweise die Bild-Headlines. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Was auch der Vorteil bei Twitter ist, dass man eben, oder was häufig in der Tagesschau und bei ZDF heute verwendet wird, sind bei dem Israel-Palästina-Konflikt oder bei dem beim israelischen Genozid, ist, dass in den meisten Meldungen oder in vielen Meldungen einfach die israelischen, die IDF, also die israelischen Streitkräfte, zitiert werden und darauf diese Meldungen beruhen, und das ist nicht immer die ganze Wahrheit. Deswegen finde ich da auch ganz gut, da quasi an so eine Ursprungsquelle ranzugehen. Aber wie gesagt, da muss man erstmal ein bisschen Arbeit reinstecken und gucken, wem man folgt, und das ist so das, wo ich am meisten, ja, meine Infos herbekomme. Wie ist es bei dir?
Anders. Ich glaube, wir haben einen sehr konträren Nachrichtenkonsumstil, der auch sehr geprägt ist einfach von unserer Erziehung, würde ich sagen. Das haben wir schon ein paar Mal erzählt. Lukas Vater ist ja Redakteur bei der Tagesschau, seit immer. Und dementsprechend, dass Lukas...
Vor war bei der Deutschen Welle.
Ja, aber seit du denken kannst, quasi ist die Tagesschau Teil eures Alltags, und dementsprechend wurde sich auch immer darüber informiert und die wurde bei euch regelmäßig geguckt und das war einfach Teil
des Alltags. So.
Dazu muss man sagen, dass du ein Weirdo-Kind warst.
Hallo.
Da haben wir auch schon ganz oft gesagt, wir wissen nicht, ob Lukas neurodivergent ist, aber sagen wir so, sprechen viele Dinge dafür. Und unter anderem, dass er als Kind eben keine lustigen, weiß ich nicht, Pixie-Bücher gelesen hat.
Doch.
Na, über was denn?
Pixie-Bücher? Hm? Ich hatte so einen Stapel.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Okay, aber keine schönen Märchen oder irgendwelche sonstigen schönen Geschichten, warum? Sondern Lieblingsbuch war...
Mein Tieratlas.
Ja, okay, da so ganz klein war es, aber danach kam so Dirke Weltatlas und solche komischen Sachen.
Na, hallo.
Na?
Wilde Kerle habe ich auch gelesen.
Wirklich?
Ja.
Dann bist du doch gar nicht so komisch, wie ich dachte.
Nein, Dirke Weltatlas, den habe ich nur gewonnen beim Geo-Wettbewerb in der Schule.
Naja, auf jeden Fall ist Lukas eher so ein Infokind gewesen als ein Träumerkind. Das kann auch der Grund sein, warum seine Kreativität und damit auch seine gesamte linke Gehirnhälfte unterentwickelt ist. Aber dafür weiß er richtig viele Dinge. Und ist auch jemand, der sich immer so kleine, du liest dir immer so Infoschilder durch und so. Du bist sehr aktiv auf Informationssuche.
Das stimmt.
Und bei mir ist es andersrum. Zum einen, weil ich bin null mit Nachrichten oder so aufgewachsen. Meine Eltern haben zur Zeitung gelesen, aber ich habe, keine Ahnung, wenn überhaupt, so den Feuilleton mal mitgelesen. Was?
Ja, Feuilleton. Das waren noch Zeiten, als meine Eltern auch noch Printzeitungen zu Hause hatten. Irgendwann sind die auch umgestiegen auf iPad-Zeitungen. Das fand ich dann auch kacke, weil ich finde, so eine Zeitung zu haben, und dann kann man, also das, die wurde dann immer aufgeteilt. So. Ja. Ich habe den Sportteil bekommen und den Sportteil habe ich mal gelesen und mein Vater den Mantel und meine Mutter auch Kultur im Feuilleton, oder die hatte auch ihre eigene Zeitung, aber trotzdem. Und jetzt auf dem iPad, dann ist so, kann nur einer lesen.
Das macht doch keinen Spaß. Ich mache die Zeitung lesen auch gerne. Bei uns gibt es immer noch das Abendblatt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig, also Hamburger Abendblatt ist eine Lokalzeitung quasi. Das ist nicht so wahnsinnig politisch, aber...
Was? Doch, schon politisch. Rechts.
Ja, also aber ich meine nicht... Es ist, also meine Eltern haben das, glaube ich, auch mehr hauptsächlich für den Kultur- und Sportteil gelesen.
Ja.
Und also das ist das eine. Ich bin nicht damit aufgewachsen, dass man regelmäßig Nachrichten konsumiert. Und beziehungsweise ich wurde da nicht mit einbezogen. Meine Eltern haben das schon gemacht, aber das war kein Familienevent. Und ich... Also mein Gehirn hat ja keinen Aufnahmefilter von jeglichen Reizen und auch nicht von Informationen. Und deswegen ist es mein ganzes Leben schon so, dass ich Dinge einfach weiß. Und deswegen bin ich in ganz... Also deswegen habe ich die Frage auch quasi an dich abgegeben, weil ich mich so gut wie nie bewusst informiere. Ich weiß Dinge einfach und ich kann nicht sagen, woher. Ich glaube, es ist einfach, weil wenn ich durch Insta scrolle oder durch TikTok oder was auch immer, ich was sehe, wahrnehme, abspeichere und mein Gehirn das automatisch in Kontexte setzt. Also wenn ich vor 3 Jahren mal was gelesen habe über, keine Ahnung, dass Friedrich Merz Lobbyarbeit macht oder so, in einem Nebensatz, ohne zu wissen, wer Friedrich Merz ist damals, und jetzt lese, Friedrich Merz macht so und so, dann steht in meinem Kopf daraus ein Ergebnis und ein Kontext und ein Wissen, für das, glaube ich, die meisten anderen oder viele andere Leute halt einen Zeitungsartikel brauchen oder sowas. Mhm. Und das führt unter anderem, also es führt durchaus auch dazu, dass ich manchmal Details nicht weiß oder neueste Entwicklungen nicht weiß. Also das, was du gerade alles erzählt hast, mit, dass du aktuelle politische Veränderungen direkt quasi an der Quelle verfolgst, das habe ich eigentlich nicht. Ich bin mehr so die zweite Ebene Person. Also ich informiere mich ganz selten zu tagesaktuellen Nachrichten, aber was ich dann durchaus mache, ist, wenn ich merke, es passieren Veränderungen oder es geht um eine Diskussion, die ich nicht ganz begreife oder wo ich das Gefühl habe, ich würde gerne mehr dazu selber mir auch eine Meinung bilden können, dass ich mir dann gezielt Sachen durchlese. Also wenn es zum Beispiel Nachrichten zu Gaza gibt, ich weiß nicht immer alles, was gerade aktuell passiert, aber ich weiß dann zum Beispiel, okay, ich habe nicht ganz verstanden, um welches Territorium geht es? Oder wer sind wirklich alle einzelnen Gruppen, die da mitspielen? Was will die Hamas im Kern? Solche Dinge. Mhm. So halt politischere Dinge. Und dann gucke ich die gezielt nach. Also was ich viel mehr mache, als Nachrichten zu konsumieren, ist gezielt Lücken zu füllen. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Frage von Neugierde und eine Frage von, wie doll habe ich den Wunsch, mir eine eigene Meinung zu Dingen zu bilden. Also ich mag nicht so gerne aufnehmen nur. Ich mag das lieber durchkauen und dann selber wiedergeben, selbst wenn es nur für mich selber ist. Weil ich auch, also ich bin ein sehr großer Fan von GEZ-Gebühren und ich glaube, dass öffentlich-rechtliche Nachrichten der Grundpfeiler einer Demokratie sind. Und ich bin deswegen nicht, ich möchte kein Tagesschau-Basher sein, aber ich rege mich schon sehr oft über die auf und ich finde, dass sie zu neutral sind. Ich finde, eine Demokratie aufrechtzuerhalten bedarf auch einer Positionierung in vielen Fällen. Und ich finde, das passiert zu wenig. Und deswegen konsumiere ich die Nachrichten nicht so gerne, weil ich mich darüber aufrege, mich das sauer macht. Was ich gezielt angucke, also wo ich wirklich auf die Nachrichtenseiten gehe, ist Al Jazeera. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die ihren Sitz haben. In Dubai?
Gute Frage. Kann auch Kuwait sein.
Ich finde, die haben eine...
Saudi-Arabien? Riad?
Kann sein, ja. Ich finde, die haben eine sehr einen sehr breiten Blick auf die meisten Themen und gleichzeitig oft Menschen vor Ort. Also ja, insbesondere natürlich jetzt in Gaza. Da wurden ja auch neulich Al Jazeera-Mitarbeiter getötet. Neulich, das klingt so beiläufig, vor ein paar Wochen. Also freie Mitarbeitende. Und ich mag die Art, wie die über Dinge berichten. Und sie sind halt viel näher dran an Asian, also an südostasiatischen Ländern, an China. Also jetzt näher dran in ihrer Berichterstattung.
Ja, und ja auch geografisch. Geografisch. Das macht einen Unterschied. Das ist ja eine andere, also Tagesschau und ZDF und BBC und...
Ist schon sehr eurozentristisch.
Ist eurozentristisch, genau. Und CNN ist... schon auch amerika-zentristisch, ja, ist aber auch klar. Aber Al Jazeera finde ich auch, also das ist auch was bei uns immer Al Jazeera auf Englisch lief bei uns auch zu Hause. Also das ist auch eine gute Quelle.
Ja, also das ist eigentlich, also wenn ich ein ganz neues Thema entdecken will oder ganz neue Nachrichten, gucke ich eigentlich immer zuerst auf Al Jazeera. Bei den USA-Nachrichten gucke ich ganz viel CNN direkt mir dann an und da muss ich sagen, ist TikTok meine Hauptquelle, weil ich finde, dass man auf TikTok, das quasi das Phänomen, was du auf Twitter hast, ist mein TikTok, weil ich da ganz oft entweder Menschen sehe, die wirklich vor Ort, jetzt bei den zum Beispiel No Kings-Protesten sind, die davon einfach Videos zeigen. Mhm. Natürlich muss man dann, wenn man vorher noch nie was von No Kings gehört hat, ich weiß nicht, das ist dann unter anderem eine dieser Infos, die ich einfach dann aufgenommen und weiß, also ich weiß, was das ist, ich muss das nicht mal nachgucken. Wenn man jemand ist, der sowas nicht intuitiv aufnimmt und dann abspeichert, dann ist dann der Moment, wenn man sowas sieht, dass man kurz innehält, auf Google wechselt, googelt, okay, was sind die No-Kings-Proteste und dann das Video weiterguckt, damit man weiß, was der Kontext davon ist. Mhm. Weil wenn man nicht weiß, warum laufen da gerade Leute durch die Straße und halten irgendwelche Schilder hoch, dann kann ich das auch nicht abspeichern und dann kann ich mir daraus keine Meinung bilden.
Was ich krass fand bei diesen Protesten, ist, dass es keine einzige Verhaftung gab von Protestierenden. Es war komplett gewaltfrei und die einzigen Leute, die festgenommen wurden im Rahmen dieser Proteste, waren irgendwelche Mega-Typen, die da irgendwie gestört haben oder immer mit einer Waffe rumgelaufen sind. Das fand ich schon krass. Okay, jetzt gibt es auch einmal dieses Thema mit diesem einen jungen Mann, der da den Typen die Sonnenbrille geklaut hat und der ist dann gestürzt und hat dann eine Platzwunde. Ich weiß auch nicht, warum gegen den jetzt ermittelt wird, aber da gibt es so ein Video dazu, wo so ein Typ irgendwie welche Parolen skandiert und dann quasi geärgert wird von so einem 20-jährigen Skater, der ihm dann die Sonnenbrille klaut.
Die haben meinen Sohn.
Ja. Und dazu fand ich dann auch dieses AI-Video von Trump, wie er mit einem Jet darüber fliegt und dann scheiße auf den. Das war ein Abgeordneter, ne? Also ja. Ein junger Abgeordneter von den Demokraten, der da die Proteste, glaube ich, mit angeleitet hat.
Es ist so krass, also, diese Verrohung, ne? Ja. Es ist bodenlos.
Und was jetzt auch passiert ist, dass Trump ja jetzt angefangen hat, am Weißen Haus was abzureißen.
Für seinen 250 Millionen Dollar Golden Ballroom.
Richtig. Wo komplett unklar ist, wie der finanziert wird. Also er sagt, große Patrioten und andere Menschen und ich bezahlen das. So, okay. Wäre interessant nochmal zu sehen, wer das ist. Und 250 Millionen Dollar. Und wir haben ja gerade den Shutdown da. Das heißt, es gibt. Und was Trump gemacht hat, ist etwas Geld von der Forschung und aus dem Gesundheitsministerium abgezogen, um das Militär weiter zu bezahlen. Und da habe ich jetzt so eine Karikatur gesehen, wo so ein krebskrankes Kind da steht und auf Trump in seinem goldenen Ballroom da guckt. Wo ich mir gedacht habe, das ist kein Geld für Krebsforschung, aber diesen scheiß Ballroom.
Ja.
Und Bauarbeiten und Abrissarbeiten am Weißen Haus muss der Senat und, wie ist das andere Ding?
Congress
zustimmen, bevor da irgendwas gemacht wird. Und er hat jetzt einfach abgerissen.
Ja, einfach angefangen.
Also es ist unfassbar. Also es ist also das ist eine Kleinigkeit, ne? Aber es ist halt, oder das heißt, es ist eine Kleinigkeit. Eigentlich ist es keine Kleinigkeit, sondern es ist schon eine große Sache.
Ja, es ist
und
halt
der
so
hat halt vorher alle anderen Sachen, die wo man sagt, okay, das kann man nicht machen, hat er halt alles schon gemacht, damit er jetzt sowas auch einfach machen kann. Da zuckt ja keiner mehr mit einer Wimper, wenn er jetzt sowas macht.
Ja, das ist das Problem beim Sterben einer Demokratie, dass halt es so verroht und so viel Raum bleibt für, das ist auch das Problem mit uns im Nationalsozialismus geworden, wenn alles so entmenschlicht ist, wenn Menschen entmenschlich sind, dann ist die Hemmschwelle, also immer, also bevor Deutschland selbst wieder extrem rechts geworden ist, als wir Kinder waren, da war die Vorstellung, dass Menschen sowas tun, Millionen von Menschen in Gaskammern sperren und umbringen lassen. Ja, so absurd. Also auch die ganzen, also hier Eichmann-Prozess, alles, worüber Hannah Arendt geschrieben hat. Also die ganzen Prozesse, die dann irgendwann 50er, 60er, 70er aufgekommen sind, um dann die Verbrecher des Nationalsozialismus quasi zu verurteilen. Und dann immer die Frage, wer hat Schuld, wer hat angefangen, ist der Soldat ein Schuldiger, sind Soldaten Kriegsverbrecher und so weiter und so fort. Und immer die Frage, wie wird man so? Ja, wenn man die Menschen, denen man gegenübersteht und die man dann umbringt, nicht mehr als Menschen sieht, sondern als weniger als Tiere, dann ist die Hemmschwelle gering. Und das ist ja auch immer diese Gewaltpyramide. Es fängt immer an bei Sprache, bei Ausschluss, bei das Stadtbild. Es wird dann immer schlimmer und eskaliert. Und je mehr Symbolpolitik-Populisten wie Trump oder Faschisten wie Trump machen, desto weniger achtet man ja auch auf andere Dinge. Also es beschäftigen sich jetzt Leute damit, dass er einen 250 Millionen Gold ausgekleideten Ballroom baut und verpassen, dass er im Atlantik Zivilisten abgeschossen hat. Und
auf diesen Booten, meinst du?
Ja.
Mhm.
Und im Pazifik, I don't know, auf welcher Seite es war. Und das ist das Problem bei...
Vor den Küsten Südamerikas.
Weil im Zweifel dann auch Mainstream-Media, wenn man sich nur darüber informiert, weil man, ich finde, zum einen gibt es Hoffnungslosigkeit, weil da findet natürlich auch meistens nur das Wichtigste Platz und das Wichtigste ist selten was Schönes.
Ja.
Weswegen ich auch gerne dann auf TikTok mir halt Protestvideos angucke oder so, weil ich denke, okay, oh mein Gott, es gibt noch wenigstens 3 normale Menschen auf dieser Welt.
Gerade in Amerika.
Und weswegen ich versuche, nicht so viele Nachrichten zu konsumieren, weil sie eben naturgemäß an der Oberfläche bleiben. Und ich finde, es ist besser für die mentale Gesundheit, gezielt Dinge nachzuschauen und sich dann vielleicht einen längeren Artikel dazu anzugucken. Und dann google ich das einfach. Und dann lese ich halt irgendwas, was mir einigermaßen
seriös
erscheint. Oder google direkt nach wissenschaftlichen Aufsätzen dazu, also auf Google Scholar oder sowas.
Ja.
Und wenn es um gesellschaftspolitische Analysen geht oder sozialkritische Analysen, also wenn es jetzt eher um sowas wie Feminismus geht oder Rassismus und so weiter und so fort, dann gucke ich ganz, ganz, ganz viel auf Substack. Das ist in Deutschland, irgendwie hat sich das nicht durchgesetzt. Das ist so ein Newsletter-Portal quasi. Da kann man sich für ganz viele verschiedene Newsletter anmelden. Die meisten muss man bezahlen, aber die kosten meistens dann so $1 oder $2 oder sowas. Und dann kriegt man, je nachdem wie oft der halt veröffentlicht wird, halt eine E-Mail, also ein Newsletter zugesendet von der Person, die den schreibt. Manche kann man aber auch direkt online lesen. Und das sind gute Sachen. Das sind ganz oft sehr durchdachte Analysen von sehr schlauen Menschen.
Hm.
Ich folge nur Frauen da, aber es gibt sehr tolle Substacks.
Okay, dann guck da mal rein. Gibt es sonst noch was, wo du dich informierst?
Ja, bei dir. Also.
Thema Amerika ist ja auch, ich weiß nicht, wie der Podcast heißt, aber das hören Jonas und Lina, glaube ich, immer.
America Now oder so?
Naja, glaube ich, weiß ich nicht.
No.
Was geht Amerika? Nee.
Go America oder so?
Nee, was ähnliches. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt's
ja. Okay America heißt der.
Wie auch immer, irgendwas mit Amerika. Gibt's einen Podcast, der ist, glaube ich, auch ganz gut. Aber das ist, ja.
Höre ich nicht.
Ja. Und was ich auch empfehlen kann, ist 11KM von den Tagesschau-Podcast. Finde ich auch oft spannend, die Themen. Ist dann ein Thema, was noch ein bisschen tiefgründiger besprochen wird. Oder ist tiefgründig, tiefgreifender. Und der kommt, glaube ich, sogar jeden Tag raus. Jeden Tag eine Folge, glaube ich. Also da kann man auch morgens einfach mal eine halbe Stunde sich mit einem Thema tiefer beschäftigen, wenn man das gerade spannend findet oder da was zu wissen möchte. Ja. Und ja. Ansonsten?
Und sonst auch immer mal Lokalzeitungen googeln. Auch immer gut. Also jetzt nicht hier aus, keine Ahnung, Thüringer Anzeiger oder so, sondern ich meine so lokal im Sinne von vor Ort. Eine französische oder keine Ahnung
was. Ach so, ja, ja.
Ja, die meisten gibt es auch auf Englisch oder man kann sie sich übersetzen lassen und man sieht dann halt einfach mal ein bisschen andere Worldviews. Ich meine jetzt nicht auch unbedingt französisch, sondern dann, keine Ahnung.
Ja, aber
Nigeria, keine Ahnung.
Viele, viele große Sender haben, oder was viele große Sender, aber Al Jazeera, CNN sowieso auf Englisch, aber auch France 1 gibt es, glaube ich, auch auf Englisch und da kann man auch mal reinschauen, wenn man ja mal gucken will, was da so berichtet wird.
Ja.
Und Deutsche Welle gibt es, genau, Tagesschau gibt es nicht auf Englisch, aber Deutsche Welle gibt es auch
und
auf
Englisch. Und sonst vielleicht noch ein Special-Tipp, wenn ihr wirklich ganz tief reingehen wollt, Forschende, deren Forschungsarbeiten ihr gelesen habt, also angenommen, ihr googelt irgendwas, dann lest ihr die Forschungsarbeit, die gefällt euch, dann gebt einfach mal die Forschenden ein, weil die haben ganz, ganz oft X-Kanäle, also Twitter-Kanäle und posten da ganz viele Sachen oder reposten Sachen und da weiß man dann, die haben sich vorher Gedanken gemacht, ob sie das reposten wollen, das ist auch ein guter Tipp.
Ja.
Genau. Okay, das war's.
Super.
Super okay. Toll, super klasse.
Jetzt haben wir schon mal fast 40 Minuten rum.
Das war ein bisschen trocken bisher, würde ich sagen.
Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall wird es jetzt gar nicht trocken. Jetzt
hier ist auch trocken, kein Regen.
Toll. Es wird spicy. Willkommen zum Thema der Woche. TDW, Thema der Woche.
Ja, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ladies first. Alter vor Schönheit.
Ist mir egal.
Ja, dann pfeffer doch mal einen raus.
Okay, erstmal müssen wir erklären, was das Thema der Woche ist.
Okay.
Wir nennen es Tabufragen. Nennen wir das so? Das klingt ein bisschen sperrig.
Ja.
Mir fällt nichts Besseres ein. Beziehungstabus, Dinge, über die man nicht redet. Wir haben eine ganze Reihe Fragen uns aufgeschrieben, die man weder gerne gestellt bekommt, noch gerne stellt, noch gerne ehrlich beantwortet. Und wir können auch nicht alle ehrlich beantworten, weil natürlich nicht alle auf uns zutreffen. Aber wir haben uns gedacht, wir geben einfach unseren Senf dazu. Wie würden wir damit umgehen? Oder hat es uns schon mal betroffen? Und wir wissen nicht, wie viele. Wir machen jetzt mal so eine Handvoll und die anderen machen wir mal wann anders.
Wir gehen mal rein.
Wir gehen einfach mal rein. Wir wollten ein bisschen mal was kontroverses, was ein bisschen spicy einfach.
Fragen-Ping-Pong ein bisschen.
Ein Fragen-Ping-Pong, okay. Wir fangen mit was Leichtem an. Weil ich glaube, dass uns das nicht so sehr betrifft. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht weiß ich auch Dinge über dich nicht. Nämlich, ich verschweige alte Beziehungen oder Kontakte oder aktuelle Beziehungen oder Kontakte, um halt einen Konflikt oder sowas zu vermeiden.
Ja. Was soll ich, was ist die Frage, ob ich das mache? Ich mache es nicht, nein. Du weißt, mit wem ich Kontakt habe und mit wem nicht und warum. Und wenn das ein Thema in der Beziehung wäre, erstmal du, machst du das?
Alte Kontakte oder Beziehungen. Ich würde sagen, in unserer Anfangszeit, also als wir zusammengekommen sind, was ja schon 11 Jahre her ist, da weiß ich nicht, ob ich über die Intensität der Beziehung zu manchen Männern in dem Fall oder Jungs, also ob ich da alles immer erzählt habe oder ob dir das so bewusst ist. Ich habe es jetzt nicht verheimlicht, aber ich weiß auch nicht, ob du gemerkt hast, wie wichtig mir manche Menschen waren. Aber es hat auch nicht so richtig viel dann noch mit unserer Beziehung zu tun gehabt, weil als wir dann zusammen waren, hat sich das dann eh aufgelöst. Aber
so Kennenlernphasenmäßig?
Ja, so, nee.
Zweite Base?
Ja, so ein bisschen.
Aha.
Aber auch nicht so richtig, weil sonst hätte ich ja, wir waren ja nicht zusammen, ich hätte ja auch einfach mit denen zusammen sein können.
Richtig.
Aber irgendwas hat mich ja dann immer zu dir hingezogen. Ja, ask me not, was es war.
Meine Anziehungskraft.
Ansonsten würde ich das machen. Nee.
Ganz schön lang überlegt.
Ja, weil ich habe schon manchmal das Gefühl gehabt, dass es mir gut getan hat, zum Beispiel in der Uni mit Leuten mich auszutauschen oder im Zweifel auch mit Männern und das nicht mit dir zu teilen, worüber ich mich mit denen austausche. Also zum Beispiel hatte ich habe ja schon sehr viele unterschiedliche Studiengänge gemacht und war schon in unterschiedlichen Kohorten und Gruppen unterwegs. Und es gab zwischendurch immer mal Typen, die ich interessant fand, nicht in einem sexuellen Sinne, sondern eher in so einem, das könnte ein potenzieller Partner in einem Paralleluniversum-Sinne sein.
Mhm.
Weil es ist ja schon immer die, also ich meine, wir sind seit sehr, sehr langer Zeit zusammen und ich habe mich immer, gerade als wir noch jünger waren, habe ich mich immer gefragt, na, wann kommt wohl der Mann, wegen dem wir uns trennen oder die andere oder bei dir die Frau, weil irgendwie dachte ich halt mit 17, na, das kann, also ich bleibe ja jetzt nicht in meiner Jugendliebe zusammen, das ist ja utopisch, wer macht das schon?
Deswegen wollte ich auch erstmal nicht mit dir zusammen.
Nein, nicht, weil ich Angst hatte, was zu verpassen, sondern weil ich einfach dachte, naja, irgendwann wird sich jemand finden, den man noch mehr mag, weil das ist doch total absurd zu denken, man hat wirklich die Person fürs Leben mit 14 gefunden. Und deswegen, wenn ich jemanden kennengelernt habe, in der Uni oder so, wo ich dachte, hey, du bist ein interessanter Mann, dann habe ich mich schon immer so ein bisschen mit dem unterhalten, auf eine Art, die so ein bisschen ausgetestet hat, okay, wärst du ein potenzieller Partner? Einfach um zu wissen.
Okay, aber ich wusste ja von denen, dass du hast erzählt, der und der ist bei mir in der Uni, mit dem habe ich gequatscht und der ist ganz nett und bla. Du hast es ja nicht verheimlicht, dass du mit dem Kontakt hast.
Nee, nur die, habe ich ja gesagt, die Art und Weise des Kontakts vielleicht.
Ja gut, das finde ich aber auch okay, glaube ich.
Ich finde das, also insbesondere in einer Beziehung, wie sie führen, nämlich eine, die über Jahrzehnte geht und wichtige Phasen der persönlichen Reife und Entwicklung überstanden hat, muss Raum dafür sein. Also du und ich mussten die Möglichkeit haben, potenziell andere Partner zu evaluieren, um dann zu, weil das ist doch total absurd sonst.
Ja, das klang nur witzig.
Das habe ich gemacht.
Ja, okay.
Gut. Und jetzt...
Jetzt ist es unverzeihlich.
Fände ich es auch okay, wenn du jemanden triffst und mir nicht sofort erzählst, hey, die fand ich interessant oder so, sondern das für dich ausmachst und dann halt dich... Also, ich kann da nichts dagegen tun. Du musst mich ja freiwillig lieben und mit mir zusammen sein. Und wenn du jemanden triffst, der was in dir weckt, was du nicht kanntest vorher, dann was soll ich dagegen machen? Ich will natürlich nicht, dass du dich jetzt heimlich mit der triffst und über deine tiefsten Gefühle sprichst. Aber ich muss auch nicht von jeder Person, von der du denkst, Mensch, die ist interessant, das sofort wissen. Weil im Zweifel, also bei mir war es dann zumindest in allen Fällen so, dass ich nach dem dritten Gespräch dachte, und dann war vorbei.
Ja, dann ist doch gut. Also ich finde es, also ich habe damit gar kein Thema. Ich finde das normal, Leute kennenzulernen. Das ist ja auch, in der Uni verbringt man ja auch viel Zeit mit anderen Leuten und lernt die automatisch kennen, weil man ja auch teilweise gezwungen ist, mit denen Zeit zu verbringen sozusagen. Und ja, man sollte sich vielleicht fragen, warum man was, also wenn man merkt, okay, ich habe da Kontakte und ich will das jetzt irgendwie nicht erzählen, dann sich die Frage zu stellen, warum will ich das nicht erzählen? Mhm. Und da mal in sich reinzuhorchen, ob es daran liegt, dass man das mit dem Partner sowas nicht besprechen kann, dann ist das vielleicht ein Thema, was beim Partner liegt, dass das nicht so ein toller Partner ist, mit dem man über sowas nicht sprechen kann. Mhm. Und wenn man selber das nicht erzählen will, dass man sich dann fragt, okay, was ist da los? Und dann vielleicht darauf kommt, ah, okay, vielleicht habe ich mich ein bisschen verschossen. Ist ja auch, kann ja auch passieren. Und dann darüber zu sprechen.
Mhm. Was ja auch noch ein Grund sein kann, was zu verschweigen ist, wenn man weiß, dass der Partner die andere Person nicht mögen würde. Das ist ehrlich gesagt für mich die größere Red Flag. Ich habe viel, viel weniger ein Problem damit, wenn du eine interessante Frau kennenlernst und irgendwie dich mit der unterhalten willst und erstmal für dich rausfinden willst, ob das irgendwas Wichtiges für dich ist oder nicht. Mhm. Als wenn du so hinter meinem Rücken mit Leuten noch Kontakt hättest, so,
ach so, ja, ja.
Keine Ahnung, wo wir eigentlich gesagt haben, wir sind nicht mehr mit denen befreundet, weil die, keine Ahnung, die AfD gewählt haben oder so.
Ja.
So illoyale, rückgratlose Kacke.
Das ist was anderes.
Das finde ich auch ganz unattraktiv.
Mhm.
Ja. Also ein Mann, also der jetzt, das ist jetzt hier ein richtiger binärer Worldview. Aber ein Mann ist für mich kein männlicher Mann, wenn er nicht zu seinem Wort stehen kann.
Ja.
Also so Typen, okay, nehmen wir an, du hattest eine Jungsgruppe, hattest du nie. Sagen wir, du hattest so 3 Kumpels. Und die waren frech zu mir oder so. Du hattest nicht nur Kumpels, du hattest eine ganze Freundesgruppe. So, du hattest aus deinem imaginären anderen Freundeskreis hast du so 3 Kumpels, 3 Mädels, mit denen hast du immer getrillt, keine Ahnung. Und dann hab ich die auch kennengelernt und dann waren die blöd zu mir. Die haben mich blöd behandelt, keine Ahnung. Waren einfach blöde Leute oder waren blöd zu anderen Frauen, keine Ahnung.
Einfach scheiße zu anderen Menschen, ja. Egal wer.
Und dann, blindlos. Und dann weißt du das, dass mich das verletzt, wenn die, wie die zu mir sind oder dass du mit denen Zeit verbringst oder so. Und dann schaffst du es nicht, dich zu lösen, und egal, ob du das dann heimlich oder nicht heimlich machst, beides gleichermaßen gibt mir einen krassen Ick.
Ja.
Das ist wirklich für mich eine Frage von Männlichkeit und von Moral und
Rückgrat. Von Männlichkeit oder von gutem Charakter einfach?
Von gutem Charakter, aber also ich bin ja heterosexuell, das heißt, ich weiß nicht mal, ob ich heterosexuell bin, ich bin zu Maskulinität angezogen. Also Mask Femmes finde ich auch sehr attraktiv. Und die Idee von jemandem, der für mich innere Ruhe und Stärke verkörperlichen soll, der dann so ein kleines Würstchen ist, dass er sich nicht von seinen misogynen Freunden abwenden kann, passt nicht zusammen. Das gilt für Frauen natürlich genauso, aber bei einem Partner würde das für mich eine sexuelle Minderwertigkeit ausstrahlen. Ich würde deine Nudel nicht mehr sehen wollen.
Alles klar.
Wenn du kein Rückgrat hättest.
Okay. Gut, nächste Frage.
Ist dir das unangenehm?
Nein, aber wir wollen ja ein paar Fragen. Eine Frage beantwortet seit 10 Minuten.
Okay, ja, nächste, du bist dran.
Okay. Jetzt kommt was. Das gibt eigentlich nur eine Antwort für mich. Mhm. Ich freue mich innerlich, wenn mein Partner scheitert oder Fehler macht.
Manchmal.
What the fuck? Warum?
Wenn ich dir das vorher gesagt habe.
Was?
Dass es nicht klappt.
Ja, okay, das ist was anderes. Würde ich sagen.
Wieso?
Das ist so ein bisschen Schadenfrohheit. Aber das ist ja so. Ich finde das nochmal was anderes. Scheitern oder Fehler machen ist ja nochmal, wenn was nicht klappt oder so. Und man sagt, ja, okay, war ja klar, dass es nicht. Oder wenn man. Ja, das habe ich auch. Mhm. Aber ich finde Scheitern so ist sowas wie, keine Ahnung. Prüfung nicht bestehen, keine Ahnung, Platten beim Auto oder sowas. Also bei mir, wenn, keine Ahnung, wenn du sagst, ich will jetzt laufen gehen und keine Ahnung, du hast ein bisschen Hunger vorher und ich sag, ja, ist noch was, das ist irgendwie sinnvoll und dann gehst du laufen und dann merkst du, dass du zwischendurch Hunger hast. Dann habe ich so, ja, I told you.
Aber macht dir das dann Freude? Weil sowas macht mir keine Freude.
Nee, dann bin ich ein bisschen auch so, also, das macht mir keine Freude, aber ich denke so, okay, hoffentlich lernt sie das draus. Aber ich denke so, ja, ich hatte recht. Also, das ist nur ein bisschen Satisfaction.
Das habe ich auch, aber nur wenn wir uns, wenn wir darüber diskutieren, irgendwas umzusetzen, also so,
Autopacken.
egal, Auto packen, irgendwas aufbauen, irgendwas
Anbringen.
planen, anbringen, handwerklich, irgendwie sowas, weil da habe ich auch einfach für 99% der Fälle recht.
Ja, okay, aber ich muss auch sagen, okay, zu dem Thema, ich hab dazugelernt.
Dass ich mehr recht habe.
Das war einfach mal Vertrauen.
Ja. Dann freue ich mich natürlich, also dann wünsche ich mir, dass du massiv scheiterst. Also dann weiß ich, dann will ich auf jeden Fall, dass das richtig schief geht. Auch sogar, wenn es auf meinen eigenen Expense ist. Also ich habe dann lieber ein Loch in der Wand, aber dafür siehst du dann ich möchte das dann ein bisschen auch da lassen, das Loch, damit du jedes Mal dran vorbeigehst und die Schmach siehst.
Ja.
Aber ich habe das
Du Drecksau.
ein bisschen auch. Das ist dann aber eigentlich eher ärgern. Manchmal ärgere ich mich so doll über dich, weil das Sachen sind, die mich eigentlich traurig machen. Also, jetzt zum Beispiel gerade in deiner beruflichen Situation. Du hast ja sehr, sehr, sehr viele
Rückschläge.
Momente und Rückschläge, die einfach kompliziert waren und blöd und wo du auch nichts für konntest. Ein paar Sachen bin ich aber der Meinung, hätte man abwenden oder zumindest abmildern können, hätte man sich frühzeitiger gekümmert, wäre man mehr hinterher gewesen, hättest du expliziter nachgefragt und so weiter und so fort. Und weil wir so viele von diesen Situationen hatten, die mich jedes Mal für dich so traurig gemacht haben, ist das irgendwann so ein bisschen umgeschwungen in eine Wut, weil ich diese Traurigkeit so unangenehm fand, dann bin ich lieber wütend geworden. So wie du, wenn ich mir wehtue. Also wenn ich mir schlimm wehtue, je schlimmer mein Unfall, desto wütender ist Lukas auf mich. Er hat mir mal fast aus Versehen den Arm gebrochen. Ich habe schreiend auf dem Boden gelegen und gesagt, er sollte bitte den Krankenwagen rufen. Und was ist ihm eingefallen? Mich anzuschreien, dass ich aufhören soll. Weil,
Aufstehen, habe ich
ja,
gesagt.
weil er so über, also je schlimmer, also je schlechter es mir geht, desto wütender wird Lukas, weil er so schlecht damit umgehen kann.
Das ist das Schlimmste, was es, glaube ich, gibt. Aber mittlerweile auch besser geworden.
Auch besser geworden, das stimmt. Und ich weiß ja auch, woher das kommt. Ich weiß die Panik, die da kommt. Also Anfang des Jahres ist Alba in so einen kalten Fluss gefallen.
Die sind in den kalten Fluss gefallen. Wir waren Eisbaden und Alba ist hinterhergesprungen. Und das war draußen 3 Grad und das Wasser war da auch 2 Grad. Und ich dachte, der Hund kriegt einen Schock.
Ja, auf jeden Fall kann Lukas.
Das ist ein Running Gag geworden, obwohl ich panische Angst hatte.
Also er war selber gerade im
Ich war gerade
Wasser.
im Wasser, der Hund springt hinterher,
Und dann.
Vanessa steht auf dem Steg und guckt zu.
Ich habe nicht zu. Diese ganze
Ja.
Situation war ungefähr 1,5 Sekunden lang. Also wirklich, sie ist reingesprungen und schon im Springen habe ich mich gebückt und sie wieder rausgeholt. Aber für
Nee.
Lukas aus der Wasserperspektive kam es ihm wohl sehr lang vor.
Ja, ich war ja in diesem eiskalten Wasser. Und wenn man 10 Sekunden in eiskaltem Wasser ist, dann denkt man ist 10 Minuten da drin.
Und dann hat er mich so angeschrieben und meinte: Nicht schlafen, Vanessa, nicht schlafen. Und das ist natürlich jetzt ein Running Gag in unserer Freundesgruppe.
Es gibt ein Video sogar davon.
Ja, können wir eigentlich mal posten. Als Bezugnahme. Auf jeden Fall, wenn du dann Nachrichten bekommen hast, die teilweise wirklich devastating waren, also berufliche Nachrichten, ein kleiner Teil von mir war dann so ein bisschen schadenfroh, weil ich dachte, hat er jetzt verdient den Schmerz? Weil ich fühle auch Schmerz. Das ist aber geboren aus dieser wirklich sehr, sehr, sehr langen Zeit mit sehr vielen Rückschlägen, die einen einfach emotional irgendwann zu einem Wrack macht.
Stein.
Und die eigenen Gefühle durcheinander bringen, weswegen sich dann Wut und Trauer bei mir so vermischt haben.
Okay. Aber ist ja auch wieder ein bisschen was anderes als das Grundthema. Wollen wir mal eine kleine Pause machen?
Wegen des kleinen.
Schreihals.
Ja. Und danach noch eine Frage. Wie viel Zeit haben wir da?
53 Minuten haben wir.
Ach komm, dann können wir noch zwei Fragen machen danach.
Junge, die armen Hörer.
Kurz Pause und noch zwei Fragen.
So, die Pause ist vorbei. Bist du bereit für deine letzte Frage?
Ja.
Okay, dann stell mal.
Okay. Ich finde meinen Partner manchmal unattraktiv, sage es ihm aber nicht, oder ihr.
Ja, gut. Ja, ich glaube, das ist normal.
Muss schon genauer sein.
Ja, weiß nicht. Wenn du wenn du schnarchst mit offenem Mund im Bett liegst,
Schnarch ich?
manchmal schnarchst du auch, dann ist das jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, attraktive Frau, das ist dann süß und lustig vielleicht, aber Ich würde jetzt nicht, ich müsste dich jetzt nicht wecken und sagen, Alter, du bist gerade voll ungeil.
Und wenn ich und so Dinge, die ich tue, ich habe das nicht so, ich habe das nicht nur so verstanden oder gemeint mit Aussehen, sondern sowas, so gibt dir irgendwas so ein Ick, wo du so denkst, nee.
Wenn du irgendwas machst, was mir ein Ick gibt. Nee. Fällt mir jetzt nichts ein.
Frisur, Klamotten, irgendwas, findest du mich nie unattraktiv. Oder zumindest gemindert attraktiv.
Ja, wenn du deine Haube aufhast. Oder wenn du deine Haare in der Dusche hängen lässt. Dann bin ich sauer.
Okay, aber wenn ich dann nackt zu dir in die Dusche steigen würde,
Und dass du dann deine Haare dahin klebst, dann würde ich denken, Junge, was ist mit dir?
dann würdest du mich weniger
Ja, weil
attraktiv
du
finden.
hast die ja schon in der Hand.
Ja, aber ich dusche ja noch. Was soll ich denn dann damit anfangen?
Ja, rauswerfen oder so.
Auf dem Boden, da sind sie besser
Ja,
aufgehoben.
dann fahren sie dir vielleicht nochmal auf im
Du
Verlauf der
weißt ganz genau,
Zeit.
dass mir das nicht auffällt.
Ja, das ist das nächste Problem.
Okay, das war eine langweilige Antwort.
Ja, Entschuldigung, was soll ich machen?
Ja, ich dachte, du sagst jetzt so, ja, keine Ahnung, in der Zeit, dass du blond warst oder so, vielleicht nicht so toll, oder keine Ahnung.
Oder nicht attraktiv deswegen. Ich liebe dich ja auch für dein Inneres.
Ja, aber es ging ja jetzt gerade um Oberflächliches.
Ja, nö. Oberflächlich weiß ich nicht.
Findest du, ich bin die schönste Frau, die du je gesehen hast?
Ja, für mich bist du das.
Nee, sag jetzt ehrlich.
Ja, nein.
Was würdest du ändern?
Nichts.
Weil, warum nicht?
Ja, es gibt halt auch andere schöne Frauen, aber für mich bist du die Schönste.
Meinst du, weil ich sonst außerhalb deiner Liga wäre?
Wahrscheinlich. Bist du ja so schon.
Findest du?
Ich glaube, das denken die meisten.
Ich denke das aber eigentlich über fast jedes heterosexuelle Paar.
Ja, das meinte ich auch.
Und ehrlich gesagt, ist das frech. Also, the grace we're giving men, rumzulaufen wie die letzten Schlawnies, ist auf jeden Fall unangebracht. In Anbetracht der Tatsache, dass wir noch im Patriarchat und noch im Kapitalismus leben, sich das vermutlich so schnell auch nicht ändert. Also auch wenn wir uns anders wünschen, Schönheitsideale und so weiter, ich finde, man könnte da ruhig auch einfach mal strenger mit den Männern sein.
So wie mit deiner Glatzentheorie.
Ja, mit meiner Glatzentheorie, das sehe ich genauso genau.
Ja, dann.
Also schlecht angezogene Typen, das ist eine Frage von Respekt, weißt du, und nicht.
Ja.
Und wenn die sich keine Mühe geben, heiß auszusehen. Das ist einfach, weißt du, sagt die
Ja.
arme Frau.
Stimmt. Meistens ist die Frau attraktiver als der Mann. Also auch so rein objektiv betrachtet, würde ich mal sagen.
Ist bei
Ich kann auch
unseren
anerkennen, dass
Freunden, ja.
erst Männer gut aussehen, aber meistens denke ich mir so, wie hast du das geschafft?
Ja, dann müssen die schon nette Kerle sein, wie du, weißt du?
So, was ist bei mir die Antwort? Radklamotten?
Okay, warte, ich muss in mich gehen. Ich will das ehrlich beantworten. Okay, es gibt unterschiedliche Arten von unattraktiv. Manchmal finde ich dich wirklich körperlich
Abstoßen.
abstoßend nicht. Also es gibt manche Dinge, die ich sag jetzt nicht was, weil das ist gemein, aber es gibt schon physische Attribute bei Männern, die ich wirklich so unfassbar unattraktiv finde, dass ich auf keinen Fall jemals mit denen irgendwie Intercourse hätte. Und davon hast du keine. Deswegen, so richtig schlimm ist nie. Die Radklamotten, ja, das ist schon natürlich, wenn da alles schrumpft und die Haut so rosa wird und so kalt und so, das ist schon nicht so geil. Aber das finde ich erst bei fast jeder Sportart, nachdem man fertig ist, damit sieht man jetzt nicht so, ist man nicht so in der Blüte seiner Attraktivität. Also wenn man so richtig anstrengenden Sport gemacht hat.
Hot Yoga.
Ja, da stehen so meine Haare in alle Richtungen, so sehe ich jetzt auch nicht so, sehe ich ein bisschen aus wie ein Schweinchen, was schon so vorgegart wurde. Also das. Und ich mag es gar nicht, wenn deine Haare fettig sind. Ich weiß nicht, es ist irgendwie ein neues Phänomen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Alter kommt. Das hatte ich früher nie. Letzte Zeit manchmal, das sage ich ja dann auch jedes Mal.
Ja, kann ich nichts für.
Die Frage war auch, ob ich es nie sage. Und das schon mal nicht. Ich sag's immer. Ich sag dann immer, deine Haare sehen blöd aus. Aber was ich schon habe, ist so unattraktiv, wenn du dich irgendwie auf eine bestimmte Art verhältst. Weil, also zum Beispiel, wenn du sehr dumme Fragen stellst, die so den Haushalt oder so typische Männerfragen, so weaponized incompetence, so, keine Ahnung. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Also nach einem, wie mache ich das denn jetzt, ist auf jeden Fall erstmal, das ist erstmal vorbei.
Ja.
Das, und wenn du schneist auch. Ja. Auch ein Thema.
Guck mal, unschuldig und trotzdem verurteilt.
Wieso unschuldig?
Ich kann nichts dafür.
Doch, du musst dir einfach mal den Mund mit Tape zukleben.
Auf gar keinen Fall.
Doch, du schneist ja nicht. Du machst so wie so eine kleine Lokomotive.
Lukas, der Lokomotivführer bin ich ja auch.
Und da denke ich dann schon, da wäre ich aggressiv von.
Ja, gut. Das ist aber was anderes. Das hat nichts mit Attraktivität zu tun.
Ja, aber sonst, also zum Beispiel so Gewicht oder so, ändert jetzt für mich nicht so viel daran, ob ich dich attraktiv finde oder nicht.
Glück gehabt. Okay. Soweit? Dann kommt meine letzte Frage. Und zwar...
Achso, warte, wir haben jetzt
keine... Okay, Entschuldigung.
Wir wollten ja eigentlich noch Tipps hinzufügen, wie man damit umgehen würde. Und ich finde, man darf das sagen.
Ja.
Wenn ihr euren Partner einfach grundsätzlich nicht attraktiv findet, dann ist die Frage, da verstehe ich nicht so ganz genau, wie man zusammen ist, weil das ist für mich irgendwie eine Grundvoraussetzung. Und auch, ich bin ja nicht doof, ich weiß ja, dass ich dich auch attraktiv finde, weil ich dich liebe. Das ist ein Teil davon, das ist ja klar. Mhm. Und ich weiß auch, dass andere dich vermutlich weniger schön finden, als ich dich finde, weil sie dich nicht so kennen. Oder wenn man sich auch an das Gesicht oder an den Körper oder was auch immer von seinem Partner gewöhnt und miteinander wächst und miteinander älter wird und was auch immer. Aber was ich meinte, so, es gibt so ein paar Attribute, die ich gar nicht attraktiv finde. Und ich glaube, da würde jetzt auch, ich würde gar nicht dazu kommen, den Menschen dann lieben zu lernen, weil ich schon direkt von Anfang an, für mich wäre es so, nee, so, da entwickelt sich für mich nichts. Glaube ich zumindest, keine Ahnung, ich war noch nie so in der Position. Und deswegen, aber wenn jetzt zum Beispiel du einen Haarschnitt hättest, den ich ja gar nicht gerne mag, oder wenn du Unterwäsche tragen würdest, die ich ganz komisch finde oder sowas, würde ich dir das einfach sagen. Und würde sagen, hey, da stehe ich gar nicht drauf, das sieht nicht attraktiv für mich aus.
Schönes Bido.
Oder?
Ja,
ich finde, so viel
darüber kann man dann reden. Sein. Ja. Und wenn man darüber nicht reden kann, dann hat man andere Probleme.
Ja, ich glaube, viele haben dann halt Angst, ihren Partner zu verletzen, und das verstehe ich auch, und das ist ja auch im Zweifel verletzend, aber manchmal muss halt auch
die Wahrheit raus. Ja, die Wahrheit ist auch manchmal eben unbequem. So, was soll ich machen?
Ja.
It is what it is.
Ja.
Okay, dann? Das ist jetzt was, glaube ich, was uns nicht so betrifft, aber vielleicht andere. Ich hasse meine Schwiegereltern, sage es aber nicht.
Sage es aber nicht.
Ja,
also so Schwiegereltern-Thematik.
Genau.
Dazu könnten wir eigentlich mal eine ganze Folge machen.
Okay.
Ich sag trotzdem was dazu.
Ja, bitte.
Ich habe immer was zu sagen. Jappa. Die grinst sich so. Übrigens wollte ich was erzählen. Ich wollte noch was zur letzten Frage sagen. Okay. Nämlich, entgegen der allgemeinen sonstigen Dynamik, zumindest so wie es auf Social Media dargestellt wird, findest du mich am attraktivsten. Und ich weiß nicht, ob das ein You-Ding ist oder ob das mehr Männer haben. Es hören uns leider jetzt kaum Männer zu, deswegen kann ich jetzt keine Umfrage machen. Aber in welcher Phase meines Lebens oder meines Monats? Das ist eine Frage an dich.
Ich dich am meisten mag, wenn du ein kleiner Teufelszwerg bist. Dann finde ich süß.
Nee, das macht dich auch ein bisschen glücklich.
Nee, glücklich nicht. Nee, ich finde das dann einfach knuffig.
Nee, das findest du auch toll.
Ein kleiner Giftzwerg bist.
Aber wenn ich PMS habe, ist Lukas ein besonders großer Fan von mir. Da kommt er immer und grinst mich an und seine Augen glitzern ganz doll. Der freut sich richtig doll.
Ich weiß gar nicht, warum. Weil du so Feuer bist.
Ja,
so.
Du magst halt Fiery Woman.
Ja, wenn du damit interagierst, weißt du, und nicht mal nur so Sachen erzählst und voll laberst, sondern auch mal auch mal wütend bist oder so grundlos oder was auch immer.
Ich kann öfter grundlos wütend sein.
Nee, das ist was anderes, das merke ich ja den Unterschied.
Na gut, okay. Kommen wir zurück zu deiner Schwiegerelternfrage. Also ich bin der Meinung, und darüber können wir dann wirklich mal eine längere Folge machen, dass die Beziehungsperson immer wichtiger sein sollte als die Ursprungsfamilie. Also wenn meine Eltern jetzt ein Problem mit Lukas hätten, dann können meine Eltern mich mal am Moors lecken. Und wenn, also wenn das natürlich, wenn ich merke, wenn, oder wenn ich der Meinung bin, dass Lukas total ungerechtfertigt, also wirklich blöde Sachen macht oder so, dann natürlich nicht. Oder wenn es irgendwie eine Meinungsverschiedenheit gibt, wo ich einfach nicht deiner Meinung bin, dann nicht. Aber was ja wirklich ein absoluter Klassiker ist, ist insbesondere bei Typen, die es nicht schaffen, sich gegenüber ihrer eigenen Mutter zu positionieren, weil die Mutter dann irgendwie die Schwiegertochter, keine Ahnung, blöd anmacht, übergriffige Fragen stellt, irgendwie darauf besteht, bei der Geburt einen Tag später schon vorbeizukommen oder was auch immer. Und die Männer es dann nicht schaffen zu sagen, nein Mama, so hier ist eine Grenze, es ist meine Familie, es sind meine Regeln, hier gilt das und das und hier kommentierst du nicht, ob hier geputzt ist, du kommentierst nicht den Körper meiner Freundin, bla 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 bla. Das habe ich wirklich schon in so vielen Fällen erlebt, dass das nicht geklappt hat. Und da kommen wir zurück zu meinem Rückgratlosigkeits-Ick. Unattraktiv hoch eine Milliarde, wenn man sich nicht gegen seine Eltern positionieren kann. Und dementsprechend finde ich das auch immer gut zu sagen, dass man nicht mit seinen Schwiegereltern anfangen kann.
Ja, ist ja in Ordnung.
Also man muss jetzt nicht unnecessarily auf den rumhaken, mit denen nichts machen. Aber wenn die einen blöd behandeln, dann raus damit.
Ja.
Und, oder?
Ja.
Magst du deine Schwiegereltern?
Ich habe es jetzt nicht so schlimm getroffen, würde ich sagen.
Ja, ich weiß nicht, wir hatten ja zum Beispiel auch schon, als wir noch frisch zusammen waren, da waren wir noch klein, da waren wir noch Kinder quasi, da war natürlich ein bisschen die Frage, wo feiert man Weihnachten?
Mhm.
Da hatten wir auch dann so ein, zwei Weihnachtsfeste, wo wir dann danach gesagt haben, nee, ehrlich gesagt fand ich das in deiner Familie gar nicht schön. Und die Tradition oder der und der Umgang oder was auch immer, das so macht mich gar nicht froh. Und ich finde auch, deine Eltern haben, keine Ahnung, mich da nicht so, mir nicht das Gefühl gegeben, ich bin willkommen oder ich mir nicht das Gefühl gegeben, Teil der Familie zu sein oder was auch immer, was alles an Weihnachtsfesten so passieren kann.
Mhm.
Dann haben wir da auch drüber gesprochen und das dann neu gelöst und anders gelöst.
Ja.
Und
Weihnachten bei uns gefeiert.
Dann Weihnachten bei uns gefeiert, genau. Aber also ich finde das schon wichtig, dass man seine Gedanken über die Schwiegereltern aussprechen kann.
Ja.
Und das ändert sich ja auch immer. Also insbesondere jetzt auch bei uns, dadurch, dass wir getrennte Eltern haben, kommt ja auch dann immer mal wieder ein neuer Partner oder eine neue Partnerin dann dazu sozusagen.
Mhm.
Und das verändert ja auch voll was in den Dynamiken.
Ja, definitiv. Und darüber muss man reden. Und das ist was, ja, was auf jeden Fall auch Spaltungspotenzial hat. Aber dann ist es halt dann vielleicht nicht der, also dann, wenn da dann nicht die Priorität auf die Beziehungsperson gesetzt wird, dann ist es vielleicht auch einfach nicht die richtige Beziehung gewesen zu denen.
Ja, es ist halt entweder sind die Differenzen zu deiner Partnerperson so groß, dass es halt wirklich eigentlich eine Beziehungsthematik ist und keine Thematik mit den Schwiegereltern.
Ja.
Oder du hängst halt so doll an deinen Eltern, aber dann bist du halt auch nicht bereit für eine Beziehung. Und dann ist es auch völlig egal, mit wem.
Ja.
Also, es muss immer die eigene neue Familie Priorität haben, meiner Meinung nach. Weil sonst, es gibt, also es ist ja auch einfach, selbst wenn die Schwiegereltern jetzt keine Monster sind, so einfach andere Meinungen manchmal haben als man selber. Es gibt ja so viele Meinungen, die eh schon auf einen einprasseln. Und so viele Leute, die irgendwie an allen Ecken und Enden ziehen, ob es jetzt die Arbeit ist, Freunde, Familie, was auch immer. Ich kann ja nicht jedem Menschen gerecht werden. Ich muss ja irgendwo meine Priorität setzen.
Das ist richtig. Ja, dem habe ich jetzt erstmal so nichts hinzuzufügen. Was ist unser Rat an die Hörer? Abgrenzen.
Hm.
Besprechen. Im Zweifel trennen.
Es ist immer unser Rat.
Ja, wenn die Leute nicht die richtige Person für euch ist, dann Gibt es da draußen vielleicht noch jemanden, der für euch richtiger ist? Davon gehe ich aus.
Also ich bin auf jeden Fall in meiner Freundesgruppe diejenige, die die Pep-Talks gegen Schwiegereltern hält. Also insbesondere bei den Mädels, weil...
Und auch Eltern.
Es kommt wirklich oft vor.
Ja, ist es doch. Nicht leicht.
Wir sind immer so the devil's advocate im Sinne von Grenzen setzen gegenüber Familienmitgliedern oder Leuten, die nicht verstehen, wo ihre... Also, wo ihre Befugnisse aufhören.
Befugnisse, ja, genau. Ja, nee, da sind wir immer relativ eindeutig. Und auch hier.
Sucht euch solche Leute. Tipp, falls ihr jemand seid, der selber nicht so gut Grenzen setzen kann, sucht euch Freunde, die das für euch machen und die dann sich mit euch hinsetzen und sagen, sag mal, hast du das gerade angehört, was du da für eine Geschichte erzählt hast? So, lass dir doch nicht mit dir umgehen.
Ja.
Und dann, wenn es ganz hart auf hart kommt, dann würde ich da auch einfach persönlich über... Also, zum Beispiel, ist jetzt bei uns nicht der Fall, aber wenn meine beste Freundin Schwiegereltern hätte, die übergriffig wären und dann zum Beispiel so eine Geschichte machen würden wie einen Tag nach der Geburt im Krankenhaus auftauchen, obwohl sie da nicht erwünscht sind. Du kannst aber dein Leben, nicht Geld, dein Leben darauf setzen, mein Leben, würde ich darauf selber setzen, dass ich da unten am Krankenhaus an der Eingangstür stehe und meine Schwieger- und ihre Schwiegereltern aufhalte. Im Zweifel körperlich. niemals würde ich meine beste Freundin dem dann da ausliefern, dass sie da ihre Schwiegermutter vor sich hat, die dann irgendwie noch sagt, oh Mensch, ich sah nach der Geburt aber nicht so blöd aus.
Ja, ja, man kann da aber auch, glaube ich, selber vorsorgen, indem man eben auch ein Besuchsverbot ausspricht.
Ja, aber die halten sich manchmal da nicht dran.
Nein, aber ich glaube, das kann man auch wirklich offiziell übers Krankenhaus machen. Ah. Und dann kommen die da nicht rein. Also es gibt es bei uns, oder in der Psychiatrie gibt es das, das ist aber aus Schutzzwecken, da können wir als Behandelnde dann ein Besuchsverbot quasi einrichten.
Okay, aber eine Geburtsstation ist keine Psychiatrie.
Nein, aber trotzdem hat da jemand auch einen Blick drauf, wer da rein und raus geht.
Ja, aber das Problem ist ja gar nicht so sehr, dass die Leute, die nicht körperlich jetzt davon abhalten können, da reinzukommen, sondern dass viele sich dann halt, glaube ich, einfach denken, ach komm, ich will jetzt keinen Streit anfangen, ich will nicht die Blöde sein.
Genau, aber dann kann man ja auch das aufs Krankenhaus schieben und sagen, ja, das Krankenhaus hat halt Besuch untersagt.
Ja, okay. Stimmt. Aber, also wie gesagt, wenn man als Frau das Gefühl hat, man muss die Themen mit seiner Schwiegermutter ständig alleine klären und der Typ sagt dann so, ja, ist ja nicht mein, ich habe ja kein Problem mit meiner Mutter. Ich finde das so schlimm. Ja. Also wenn ich das von anderen höre, dann würde ich am liebsten zu dem Typ hin. Ich leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es sehen will, war das noch nie in unserem engen Freundeskreis der Fall, sodass ich nah genug dran war, um da jetzt persönlich mal vorbeizukommen. Aber das würde eine Stand... Also, das würde ich nicht mit einfach so angucken. Das ist so eine
Gefährderansprache.
Da würde ich aber eine richtige Gefährderansprache halten. Meine Güte, und danach hätte der aber sowas von... Nicht mehr, würde der sagen. Ja, ist ja nicht mein Problem, ich mag meine Mutter ja.
Gut. Soweit?
Stell dir das vor, deine schwangere Frau.
Ja, mein Schatz, ich hab's verstanden. Du bist wieder in Rage.
Ich weiß, weil diese Vorstellung... Wir
haben schon ganz schön lange jetzt Podcast hier gemacht,
Schatz. Ja, aber stell dir mal vor, ich lieg da so im Kressel. Ja. Also entweder, und du bist so ein Idiot, der da am besten noch Playstation spielt oder so.
Oder schläft.
Und dann kommt deine Mutter so vorbei. Und dann sag ich so, oh, Schatz, ich wollte doch nicht, dass die kommt. Kannst du ihr sagen, sie soll wieder gehen? Und dann sagst du so, oh, ist doch meine Mutter. Lass sie nur einmal kurz gucken. Ja, dann geh zurück. Und saug... Geh zurück an ihre Brust. Lass mich in Ruhe.
Ich glaube, dein Standpunkt ist an dieser Stelle klar geworden.
Das regt mich so auf.
Ich merke schon. Mein Schatz.
Ich kann noch nicht schlafen lassen bei dem Gedanken daran, dass es einfach Frauen gibt, denen das so geht.
Ja, und deswegen bist du hier in diesem Podcast, um diese Leute, diese Frauen zu bestärken, für sich einzustehen. Und wenn die das für sich noch nicht schaffen, dann können sie sich ja mehrfach diesen Podcast anhören oder schreiben dir nochmal eine DM und dann gibt es nochmal einen Pep-Talk privat.
Ja. Es ist nicht eure Schuld, wenn ihr das nicht schafft.
Nein. Das ist die Gesellschaft und die Kultur und die Beziehungsdynamik und. Das alles spielt da mit rein.
Ja. Okay, ich höre jetzt auf zu reden. Entschuldigung.
Hast du noch einen anderen Rat für unsere Hörerinnen?
Wenn ihr unsere Ratschläge blöd findet, dann ignoriert sie.
Wir können es auch anders machen.
Was?
Die können es auch anders machen.
So, ja.
Ja. Es ist einfach nur unsere Meinung.
Die können ihre Schwiegermutter reinlassen. Mir ist das egal. Aber wenn man damit unglücklich ist, dann lieber nicht reinlassen.
Ja. So.
Okay.
So viel dazu.
So viel dazu.
Okay.
Dann machen wir deine Verabschiedung.
Tschüss mit uns.